Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Es ist Mittwochabend, der 18. Oktober. Wir haben ein bisschen auf uns warten lassen, aber das große Derby Borussia beim FC, es ist ja auch erst am Sonntag und ihr bekommt jetzt hier sowieso eine Art Bonusfolge, denn wir alle wissen, es ist Länderspielpausenzeit, keine Partie von Borussia absolviert und trotzdem melden wir uns hier im Pfostenbruch, dem Gladbach-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich grüße heute bei meiner Rückkehr aus dem Urlaub Jonas, der auch letzte Woche nach dem Spiel gegen Mainz hier schon im Podcast zu Gast war mit Fabian. Grüß dich, Jonas, hi.
Ja, hallo Kevin, erstmal herzlich willkommen zurück im Lande. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Urlaub in den USA und ja, wir haben ein paar Fotos gesehen. Du hattest ihn definitiv. Ja, schön, dass du wieder hier bist.
Ja, danke dir. Ich hatte tatsächlich vor allen Dingen einen tollen Moment, als wir das Spiel in Bochum gewonnen haben. Da habe ich dann natürlich schon mit dem 6-Punkte-Urlaub geliebäugelt, wurde es nicht ganz, aber trotzdem, ich denke, aus Borussia-Sicht kann man angesichts des doch punktetechnisch sehr, sehr schwachen Saisonstarts zuvor dann jetzt einigermaßen zufrieden sein mit den 4 Punkten aus den 2 Spielen. Das hätten sicherlich viele unterschrieben vor dem Bochum-Anpfiff. Vielleicht eine Anekdote. Ich war im Sequoia-Nationalpark, als wir in Bochum spielten. Und es war 6.30 Uhr Ortszeit, als das Spiel ja angepfiffen wurde. Und dann irgendwie, ja, gute 2 Stunden später, gegen 8.30 Uhr Ortszeit, waren wir dann vor einem dieser extrem hohen Riesenmammutbäume gestanden und haben dann gerade dann ein Foto gemacht. Ich war aber permanent zugange und habe geguckt, im Kicker-Ticker habe aktualisiert, weil es stand ja dann auch lange nur 3-1, Bochum drückte ja nochmal und auf einmal fiel das 2-3, Anthony Lucia. Und dann ereignete sich folgende Situation, in der ich kurzzeitig wirklich Angst bekam, denn es stand dort 2-3 und der nächste Eintrag lautete Videobeweis. Das heißt, ich dachte in dem Moment, es steht 2-3 und Bochum hat jetzt schon wieder den Ball erobert, irgendwie nach vorne geprügelt und es gibt einen Videobeweis, um womöglich dann einen Elfmeter zum 3-3 zu provozieren. Erst nachdem ich 25 Mal refreshed hatte, wusste ich ja dann, es ging um das 2-3 und das wurde auch noch zurückgenommen. Aber du kannst dir vorstellen, dass ich da sehr, sehr nervös war.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe das Spiel ja auch im Ticker verfolgt. Ich hatte zum Glück noch eine WhatsApp-Gruppe, die mich up-to-date gehalten hat und dass ich wusste, dass die Situation zu deuten war. Ich habe auch gedacht, nachdem das 2-3 fiel und mir das angezeigt wurde, oh Gott, jetzt geht wieder das Zittern los. Ich war richtig unruhig zu dem Zeitpunkt, saß ich in einem Restaurant in Hamburg an der Reeperbahn und ich dachte, ey, nee, bitte jetzt nicht, ich konnte überhaupt nicht mehr ruhig sitzen, weil es ja alles am Ende gut gegangen war, ein wirklich starker Sieg, soweit ich das dann halt noch nachverfolgen konnte im Nachhinein. So war es dann leider nicht in meinem Spiel. Das habe ich ja in der Folge mit Fabian schon ausführlich besprochen gehabt. Ja, ich glaube, es wäre mehr drin gewesen für Borussia. Es war schon irgendwie merkwürdig, wie Mainz seine Tore gemacht hat und wie er halt vor allem die starke erste Halbzeit nicht nutzen konnten. Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich ganz zufrieden, hast du ja auch schon eingangs gesagt, mit den beiden Spielen.
Ja, ist halt wichtig gewesen, dass wir jetzt eben gegen diese Gegner, gegen die wir auch punkten müssen, dass wir es aber auch getan haben, dass wir da jetzt so halbwegs in die Spur gefunden haben und trotzdem daran müssen wir jetzt auch anknüpfen, ne? Also 4 Punkte aus den Spielen Bochum, Mainz, Köln wäre dann schon keine gute Bilanz mehr, aber wenn es 7 werden, dann haben wir tatsächlich dann auch den Sprung ins gesicherte Mittelfeld dann zu Saisonbeginn so im ersten Drittel auch endgültig geschafft, würde ich sagen. Also das wäre jetzt ganz wichtig, aber wir sprechen natürlich in dieser Folge ausführlich noch über die Partie am Sonntag, auch über unseren Gegner. Es wird wieder ein Gegnergespräch geben mit einem Experten zum FC Köln. Aber wir wollen jetzt erst noch mal ein bisschen ja, die Lage der Borussia in dieser Länderspielpause begutachten. Du hast jetzt das Mainz-Spiel angesprochen. Ich denke, insgesamt diese 6 Punkte aus 7 Spielen, das ist jetzt auch keine Überraschung. Damit kann trotzdem niemand zufrieden sein. Damit gibt sich auch niemand offensiv irgendwie durch Aussagen in diversen Interviews oder so zufrieden. Im Gegenteil, Gerardo Seoane hat jetzt ein längeres Interview bei Sky Sport beim Kollegen Marlon Illbacher gegeben und er hat dort ja auch sehr viele Dinge gesagt, die wir so unterschreiben oder die wir auch ähnlich kommentiert haben in den vergangenen Wochen.
Ja, genau. Es war eine ziemlich realistische Einordnung, fand ich. Vor allem, dass er sich auch über die vergebenen Punkte gegen die Bayern und Leipzig geärgert hat, was wir ja auch im Endeffekt alle getan haben. Ja, er hat so ein bisschen herausgestellt, dass die Mannschaft sich in den vergangenen Wochen so ein bisschen in die richtige Richtung entwickelt hat. Also sei es mit der Spielweise, sei es auf individueller Ebene. Man sieht es bei einzelnen Spielern, dass sie definitiv in ihren Rollen so ein bisschen besser zum Zuge kommen. Ich denke so an Florian Neuhaus zum Beispiel auf der 10, aber auch Netz auf der Schiene, wie er auf der linken Seite spielen darf. Das sind alles so Dinge. Auch Rocco Reitz zum Beispiel kann man auch ganz gut hier anbringen, dass er ihn da eingebaut hat in diese Mannschaft. Ja, mental, hierarchisch muss ich natürlich noch alles neu bilden mit diesen ganzen neuen Charakteren und Köpfen in der Mannschaft. Ja, und ich glaube, das hatten wir auch schon hier öfters gesagt. Natürlich ist hier um Geduld gebeten. Es kann nicht passieren, dass wir innerhalb von wenigen Wochen, Monaten diesen Umbruch umsetzen, mit jungen Spielern, unerfahrenen Spielern direkt einen erfolgreichen Fußball praktizieren, Punkte einfahren, vor allem bei diesem Auftaktprogramm, ohne dass da jemand jetzt sagt, dass man sich darauf ausruht und damit zufrieden wäre, sondern ja, das als Aufgabe versteht, in den kommenden Wochen einfach noch mehr aus dieser Mannschaft herauszuholen. Da gibt mir jetzt Johann ein sehr gutes Gefühl davon, einfach realistisch einschätzen zu können, wie die Lage ist, und gibt mir auch gleichzeitig das Gefühl, dass der Verein intern das genauso versteht und ja keiner irgendwie Situation schön redet, aber auch nicht schlecht redet. Und das finde ich, ja, ist das Beste, was man gerade so mitnehmen kann aus den ersten 7 Spielen.
Dementsprechend ist die Stimmung auch deutlich besser, als es 6 Punkte aus 7 Spielen vermuten lassen. Auch das natürlich ein Thema, was uns jetzt hier jede Woche wieder getroffen hat. Konkret zur Länderspielpause. Diejenigen, die nicht auf Länderspielreisen waren, die haben mit Borussia auch ein Testspiel absolviert gegen St. Truiden, also gegen die alte Mannschaft von Rocco Reitz. Rocco Reitz aber wurde ja nachnominiert für die U21-Nationalmannschaft, konnte also nicht dabei sein gegen St. Truiden. Ich denke, jeder dürfte die Highlights mittlerweile gesehen haben, vor allen Dingen, weil ja der Kollege Hannes Wolf nicht nur ein Tor erzielt hat, da war er noch dran. Also ein Tor hat er gemacht, aber er hat vor allen Dingen einen sehr, sehr schönen Lupfer noch da bewerkstelligt, der allerdings ins eigene Tor ging. Und da wurden doch die Erinnerungen an das Dortmund-Spiel vor einigen Jahren, das Eigentor von Chris Kramer, wieder wach. Zu allem Überfluss hat sich Hannes Wolf jetzt aber auch noch eine Verletzung zugezogen. Also für den Jungen läuft es weiter alles andere als rund.
Ja, man kann ihn da einfach nur noch bemitleiden. Ich kann da gar keine Schadenfreude oder sowas empfinden, was teilweise andere machen. Ja, also dieser Christoph Kramer Gedächtnis-Eigentor, das tat schon irgendwie, also mir tat es zumindest persönlich weh, weil ich natürlich ist logischerweise kein Borussenspieler gönne, so etwas abzuschließen. Dann diese Verletzung, die dazu kommt, er ist wieder monatelang raus. Er hat praktisch ja ohnehin schon keine Chancen gehabt, überhaupt in den Kader zu kommen. Irgendwie läuft es komplett scheiße und das ist wirklich, ich hoffe, dass der Junge tatsächlich mal irgendwann irgendwie wieder irgendwo glücklich wird, und bei uns wird es anscheinend leider nichts mehr, so wie es aussieht.
Ansonsten Thema Länderspielpause natürlich auch noch interessant für die, die dann eben weg waren, die auf Reisen waren. Dazu zählt unter anderem Tomáš Cvančara, der sehr gute Karten hat, sich mit Tschechien für die Europameisterschaft in Deutschland im nächsten Jahr zu qualifizieren. Es war jetzt auch keine Glanzleistung und er war auch schon ausgewechselt, als die Tschechen dann zum 1:0 Siegtreffer gegen die Färöer kamen. Es sieht aber jetzt gut aus. Sie spielen zwar noch in Polen, das ist ein schwieriges Spiel, aber sollten sie im November in ihrem zweiten Spiel dann gegen die Republik Moldau zu Hause gewinnen, dann ist Tschechien definitiv bei der EM dabei. In einer durchaus kuriosen Gruppe führt dort Albanien. Und ansonsten haben wir natürlich Grant Leonranos mit Armenien. Der hat eine empfindliche Niederlage einstecken müssen in Lettland. Ansonsten wäre Armenien da auch noch komplett in Position. Ansonsten wäre man punktgleich mit Wales und Kroatien. Jetzt allerdings dürfte es schwierig werden. Man hat noch das Rückspiel gegen Wales. Im Hinspiel hatte Ranos ja getroffen in Wales, aber dass da jetzt irgendwie noch 6 Punkte bei rausspringen, halte ich für ausgeschlossen, sodass Ranos wahrscheinlich nicht bei der EM dabei sein dürfte. Wo noch Hoffnung besteht, ist Ivandro Borges Sanchez und auch U19-Torhüter Thiago Pereira mit Luxemburg. Die können es direkt quasi nicht mehr schaffen, nachdem sie gegen die Slowakei verloren haben. Aber sie werden dann definitiv in den Playoffs antreten. Also da besteht noch Hoffnung, dass Luxemburg tatsächlich in Deutschland dabei sein wird. Und ansonsten haben wir natürlich unsere Schweizer Kollegen. Es sind weniger als früher, aber Nico Elvedi, Jonas Omlin, bis dahin wird er wieder fit sein. Das könnte natürlich dann auch ein Thema werden im nächsten Sommer, die Schweiz. Allerdings, da ist alles noch oder vieles noch offen. Man muss abwarten aufgrund des Konflikts, aufgrund des Krieges in Israel. hat das Spiel nicht stattgefunden gegen die israelische Nationalmannschaft.
Genau, und eine erfreuliche Nachricht gibt es ja von der Österreicher Seite her, dass Wöber mit zur EM fährt. Hat das genaue Ergebnis jetzt gar nicht im Kopf, hat man den Bericht von Borussia gesehen, dass sie es gepackt haben mit Ralf Rangnick als Trainer. Freue ich mich, dass er es vor allen Dingen gepackt hat, weil es gibt gerade, glaube ich, so kaum einen anderen Typen in der Verteidigung, den ich mich so sehr identifizieren kann wie mit ihm. Auch mega sympathisches Interview im vorigen Podcast zum Beispiel. Ist ein klasse Typ, ja.
Ich denke, ein bisschen unrealistischer ist eine EM-Teilnahme in Deutschland für Manu Koné. Über den wollen wir jetzt reden. Und zwar, der Vertrag des Franzosen wurde allem Anschein nach bereits im Sommer per Option verlängert um dieses ominöse weitere Jahr. Also der Vertrag ging ja jetzt eigentlich bis 2025. Es bestand aber jetzt schon seit, oder das war ein offenes Geheimnis, dass Borussia einseitig eine Option hat, diesen Vertrag bis 26 zu verlängern. Das hat Borussia jetzt offensichtlich gemacht und das macht die Lage natürlich für Borussia deutlich besser, komfortabler. Man kann dann vielleicht nochmal die ein oder andere Million mehr rausschlagen im nächsten Sommer, vielleicht auch im Winter schon Thema. Viel Entwicklung, sicherlich eh die spannendste Position, die wir aktuell bei Borussia haben, das zentrale Mittelfeld.
Ich muss ja generell mal sagen, da merkt man auch, dass Borussia viel gute Arbeit geleistet hat im Sommer. Ich habe es, glaube ich, auch in der vergangenen Folge angesprochen gehabt bei Fabian, dass dieser Transfersommer unfassbar gefällt, dass irgendwie so jeder Spieler eingeschlagen ist und auch das gebracht hat, was so zu erwarten war, dass obwohl man Koné ja nicht verkauft hat, da sind ja noch einige Millionen auf der Straße und man hat, wenn diese Saison jetzt hier ganz gut läuft, gute Möglichkeiten im nächsten Sommer oder nachdem wann Koné auch immer den Verein verlassen wird, den Verein nochmal weiter auf gewissen Positionen zu verstärken. Und dass man diese Möglichkeit einfach hat und diese in dieser komfortablen Situation ist, wie du es schon gesagt hast, ja, ist alle Ehren wert, was Borussia da geleistet hat.
Interessant ist allerdings, dass Borussia auf irgendeinen offiziellen Kommentar, auf irgendeinen einzigen Kommentar dazu verzichtet hat. Also man ist ja jetzt nicht gerade inaktiv in den sozialen Medien, aber dieses Thema wurde tatsächlich, ja, zwar der Rheinischen Post dann bestätigt, aber es gibt überhaupt keine offizielle Verlautbarung, die nicht über Medien gespielt wurde, finde ich einfach interessant. Also ist jetzt gar keine Bewertung, die damit einhergeht, aber das ist uns jetzt einfach nur aufgefallen.
Ja, Borussia hätte es nutzen können, sagen wir es mal so, wie es ist. Also ich habe es unter meinem Tweet ja gemerkt, als ich das quasi von der Rheinischen Post so geteilt habe, auf X, Twitter, wie auch immer. Und man hätte das definitiv nutzen können. Das ist ja kostenloser Applaus im Endeffekt, diese Klausel ohne Bedingungen zu nutzen, die Option zu nutzen. Ist ja nur sinnvoll, dass man einfach nicht unter Druck steht für etwaige Transferangebote, die jetzt von anderen Vereinen kommen werden. Das hätte Borussia definitiv ein bisschen besser nutzen können, ohne dass ich das jetzt unbedingt überdramatisieren möchte, so.
Um mal bei Manu Koné zu bleiben, ist ja eine durchaus schwierige Situation aktuell, wie ich es jetzt auch schon angesprochen habe. Wie schätzt du seine Lage jetzt konkret ein? Also wir haben jetzt auch noch einige Fragezeichen. Jetzt, wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen den Sprung rüber machen zu der Köln-Vorschau, zu dem Spiel der Spieler am Sonntagnachmittag. Wir haben bei Kramer ein Fragezeichen, wir haben bei Flo Neuhaus ein Fragezeichen, wir haben bei Julian Weigel ein Fragezeichen, bei Rocco Reitz keines, bei Manu Koné, der scheint auch fit zu sein, Seoane hat jetzt auch gesagt, also das ist jetzt so das letzte Stadium im Aufbau nach seiner langen Verletzung über den Sommer hinweg, also wie bewertest du seine Situation jetzt vielleicht A, konkret für Köln, aber auch darüber hinaus?
Also grundsätzlich finde ich das schon mal super, dass wir diesen Konkurrenzkampf auf dieser Position haben, also dass wir so stark und breit aufgestellt sind, hätte ich mir auch nicht gedacht. Also wir waren ohnehin schon, sag ich jetzt mal, stark aufgestellt, aber dadurch, dass jetzt Reitz dazugekommen ist und der ja seine Rolle da erkämpft hat, definitiv im Mittelfeld, ist für Koné natürlich ein bisschen schwieriger geworden, seine Position zu behaupten. Ich würde aber sagen, dass tatsächlich Reitz eher gesetzt ist, weil er so als Typ ja eher der Arbeiter gegen den Ball ist. Also zumindest wird er so von Seoane eingesetzt und Koné sich eher so mehr mit Neuhaus streitet. Ich meine, auch dass Jonas das irgendwann mal gemeint hatte, dass vor allem die beiden gegeneinander konkurrieren. Ja, und bei Weigel, ja, er ist eigentlich ja gesetzt, er ist ja auch quasi Vizekapitän nach Omlin, wenn er quasi seine Verletzung ja auch sowieso übernimmt, diese Rolle. Und ja, was das jetzt bedeutet mit den ganzen Verletzungen, also ich glaube tatsächlich, dass Neuhaus derjenige ist, der am ehesten sicher ist für Köln, da es da eher so eine Art Belastungssteuerung ging. Und ja, Kramer, glaube ich, dass er dann danach derjenige ist, den ich in dieser Rangfolge sehe, der zum Einsatz kommen könnte. Weigel ist das größte Fragezeichen, da weiß ich einfach nicht, was diese Bänderzerrung im Knie denn jetzt genau zu bedeuten hat. Da muss man einfach abwarten, was die öffentlichen Einheiten dann am Ende sagen. Ich hoffe natürlich, dass alle rechtzeitig fit werden.
Genau so ist es, zumal wir ja schon einige Verletzte haben, die garantiert kein Thema sind. Natürlich neben Jonas Omlin, Hannes Wolf schon angesprochen, Ivandro Borges Sanchez ja auch verletzt. Aber auch Toni Janschke wird sehr wahrscheinlich in Köln kein Thema sein. Ja, also wir warten mal ab, wie dann die Mannschaft aussieht. Es steht und fällt natürlich jetzt auch einiges mit diversen fraglichen Leuten. Also von diesen vier sehr fraglichen oder mehr oder weniger fraglichen Spielern, Elvedi, Kramer, Weigel, Neuhaus. Drei davon sind ja dann auch absolute Kandidaten für die Startelf, also alle außer Chris Kramer. Hast du irgendwie eine Formation, an die du jetzt konkret denkst, die dir sofort einfällt, wenn du sagst, hier, wir müssen in Köln spielen, wir wollen und müssen dort natürlich dreifach punkten. Also was wäre deiner Meinung nach die ideale Aufstellung? Oder gibt es die jetzt gerade so nicht? Also mir fällt es nämlich ehrlich gesagt gerade schwer, weil man eben A, noch diese Fragezeichen hat und B, weiß ich nicht genau, was jetzt so der klügste Schachzug da vor allen Dingen in der Zentrale wäre. Ich bin aber einfach mal gespannt auch auf deine Meinung. Also auch vielleicht zu der Personalie vorne, bleibt Jordan drin? Dafür spricht, glaube ich, nämlich einiges. Zum Beispiel, weil Schwanscherer eben wieder aus einer Länderspielpause kommt zum Beispiel. Vorher kam er aus einer Verletzung.
Ist tatsächlich eine sehr gute Frage und auch eine sehr schwer für mich zu beantwortende Frage. Also ich würde tatsächlich sagen, dass so ein Reiz zum Beispiel, den würde ich auf dem Platz lassen. Einfach weil ich denke, dass er für dieses Spiel sowas von brennen wird. Unabhängig dann davon, ich würde es tatsächlich davon abhängig machen, wie man Köln erwartet. Also man muss ja überlegen, sie stehen halt tatsächlich ja mit dem Rücken so ein bisschen zur Wand. Also sie haben jetzt 4 Heimspiele in Folge, saisonübergreifend verloren. Wenn sie jetzt das 5. verlieren und das ausgerechnet dann im Derby, und das wünsche ich denen natürlich in dem Sinne, wäre tatsächlich ein historisches Event, weil das vor 22 Jahren zuletzt passiert ist, dass sie so viele Spiele zu Hause verloren haben. Also es liegt zurück bis in den Herbst 2001. Also so historisch schlecht ist Köln aktuell schon. Wenn man so generell mal den ganzen Saisonstart sieht, so schwach ist nämlich Köln noch nie in der Saison gestartet. Jetzt nochmal zurück zur Aufstellung. Und tatsächlich, also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass vielleicht Schwanscherer tatsächlich startet, einfach damit wir möglichst offensiv reingehen, um gleich klarzustellen, dass wir uns hier nicht irgendwie von Köln überrumpeln oder beeindrucken lassen, sondern mit dem ersten Tor ist wahrscheinlich dann Ruhe in diesem Stadion, weil es ohnehin ja gerade nicht bei denen so läuft. Ich würde jetzt hier nicht auf sowas machen wie sicher stehen und möglichst hinten verteidigen. Deswegen muss man es möglichst ausgewogen so ein bisschen aufstellen. Aber klar, du sagst es mit den ganzen Verletzungen und so weiter, ist mir fällt mir auch gerade sehr schwer, da grundsätzlich eine Entscheidung zu treffen. Ich werde aber bei dieser Grundformation bleiben, die wir bisher immer gespielt haben, dieser Fünferkette einfach nochmal probieren und da das Beste einfach rausholen.
Also ich denke, wenn Elvedi einer der Fraglichen ausfallen sollte, dann dürfte ja Friedrich reinrücken, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Wenn Weigel und oder Neuhaus rausrücken muss, dann ist Kone sofort ein Thema, das ist ja auch klar. Es wird vor allen Dingen dann eng, wenn beide ausfallen, wovon ich jetzt nicht mal ausgehe, weil du ja auch richtigerweise gesagt hast, gerade bei Neuhaus ist es eher ein Belastungsthema. Das heißt, das klingt relativ wahrscheinlich, dass er in Köln startet. Ist das der Fall, dass irgendwie gar keiner jetzt ausfällt von den genannten, dann erwarte ich tatsächlich in der Defensive im Mittelfeld keine Änderungen. Und dann ist für mich die einzige offene Frage, was mit Schwanscherer, weil er ist natürlich von seinem Habitus, glaube ich, ein perfekter Derby-Spieler eigentlich, ne? Also das kann natürlich dann auch an der Grenze zu Gelb-Rot-Rot mal wandeln, gerade in so einem Spiel, aber das ist halt dann so eine Grundsatzfrage. Ich denke, für ihn spricht, dass er eben diese Komponente mit reinbringt, dass er, glaube ich, dem Spiel spielerisch wie emotional einiges geben kann. Dagegen spricht vielleicht, gegen eine Startelf-Nominierung, dass er natürlich dieses Derby-Element auch im Fall der Fälle, dass es irgendwie noch ein Tor braucht, dass er dann natürlich perfekter Einwechselspieler noch wäre, ne? Und er dann ja auch mit ein bisschen mehr Frische kommen würde, als wenn er jetzt irgendwie sich 60 Minuten die Lunge ausrennt und vor allen Dingen eben diese Länderspielreise in den Knochen hat. Also ich glaube, das ist so, sind so die Punkte, an denen es sich am Ende entscheiden wird.
Ja, also ich glaube, so wie es geschildert hast, ist tatsächlich sehr komplex. Also im Endeffekt, wenn jetzt, wie gesagt, alle Spieler ausfallen würden, was der Worst Case wäre, also Elvedi, Kramer, Neuhaus, Weigel, dann wird es natürlich schwer, Dreierkette, Mittelfeld gleichzeitig so zu besetzen, dass ich jetzt ein gutes Gefühl hätte. Im Endeffekt hätte man ja Itakura, Friedrich und Wöber. Und im Mittelfeld wären es ja dann Kone, Neuhaus manchmal so in Klammern, Reitz. Und dann ist es das, glaube ich, schon. Ich es keinen vergessen habe. Meine Option wäre jetzt eigentlich gewesen, vielleicht Itakura dann zum Mittelfeld zu schieben. Aber dann haben wir halt in der Innenverteidigung im Endeffekt keinen mehr, außer man denkt jetzt über Chiarodia nach. Aber auch da weiß ich nicht, ob das jetzt so sinnvoll wäre, ihn direkt in so ein Spiel reinzuwerfen. Also deswegen meine Hoffnung liegt eigentlich ganz klar darauf, dass zumindestens, also eigentlich hoffe ich am allerehesten, dass Weigel fit wird. Elvedi würde ich auch dann vielleicht auch noch dazu nennen, weil ich jetzt bei Friedrich ehrlich gesagt aufgrund der Leistung, auch wenn ich ihn so als Typ mag, dann doch Elvedi eher von seinen Leistungen her einfach besser fände auf dieser Position. Und dann wäre man eigentlich fürs Derby ganz gut aufgestellt, wenn zwei von vieren zumindest fit werden. Wenn jetzt alle vier rausfallen, wenn das, also weiß ich nicht, was wir da machen, das wäre wirklich absolutes Horrorszenario für mich. Da hätte ich echt gut, ungutes Gefühl bei diesem Derby.
Genau, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus, also malen jetzt nicht das düstere Bild und dann hätten wir tatsächlich noch ein paar Kandidaten, über die wir gar nicht gesprochen haben, die man auch noch wirklich auf einer dann relativ stattlichen Bank sehen wird, wie Joe Skelly, für mich aber auch kein Thema für die Startelf, jetzt erst recht nach Honorars Superleistungen und vor allen Dingen auch, weil er natürlich wie immer aus einer sehr, sehr langen und weiten Anreise kommt aus den USA. Ansonsten Nathan Gumu hat gut gespielt nach seiner Einwechslung, die halbe Stunde gegen Mainz, auch jetzt ein Kandidat, der sogar hinten rüberfallen würde. Also wir bleiben mal gespannt, wie Gerardo Seoane sich entscheiden wird, für welche Mannschaft er sich entscheiden wird und dann werden wir das natürlich auch in der nächsten Folge dann analysieren. Wir wollen jetzt aber mit einem Experten zum 1. FC Köln über den FC sprechen, über unseren Gegner, wie wir das in jeder Folge machen. Jetzt auch wieder das Expertengespräch. Diesmal ist Thomas Reinscheid bei uns zu Gast. Ich habe das Gespräch im Vorfeld mit ihm aufgezeichnet und wir besprechen mal so ein bisschen die großen Linien. Ich denke, man hätte auch 3 Stunden über den FC sprechen können, aber nicht an diesem Ort. Das gehört auch zu weit dazu. Deswegen so die Kernfragen, die großen Fragen. Einmal zum Saisonstart, natürlich auch zum Thema Steffen Baumgart und natürlich auch zum Thema ominöse Transfersperre. Die Finanzen beim FC seit jeher ein Thema und das alles habe ich mit ihm besprochen. Viel Spaß, wir melden uns dann gleich nochmal kurz wieder. Wir sprechen jetzt wie in jeder Folge konkret über unseren nächsten Gegner. Am Sonntag das große Derby beim FC mit einem Experten sprechen wir jetzt, der sich auskennt mit dem 1. FC Köln. Zugeschaltet ist Thomas Reinscheid, Journalist und zudem Chefredakteur von fc.com. Hallo, schön, dass du dabei bist. Freut mich.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gehen wir direkt rein. Wir stehen vor einem Derby, das in der unteren Tabellenhälfte stattfindet. Borussia hat sich zuletzt punktetechnisch stabilisiert, der FC dagegen noch nicht. Wie dramatisch ist denn die Lage bei euch angesichts von Platz 18 in der Tabelle und nur einem Punkt aus den ersten 7 Spielen?
Ja, man muss grundsätzlich sagen, dass natürlich punktetechnisch viel zu wenig rumgekommen ist bei den ersten 7 Spielen. Ein Zähler. Darf allerdings auch nicht vergessen, gegen wen wir bis jetzt gespielt haben. Also ich glaube, ein Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt das ganz gut. Die Gegner waren der Erste, der Zweite, der Vierte, der Fünfte, der Siebte und der Achte. Das waren 6 von 7 Gegnern. Gladbach ist jetzt die erste Mannschaft, mehr oder minder auf Augenhöhe zu Hause. Wir hatten ein Spiel gegen Bremen zu Hause, auswärts, das dann tatsächlich auch eines der wenigen waren, die auch wirklich nicht gut waren vom FC. Weil trotz, ja, sagen wir mal, der eher mäßigen Punktausbeute, glaube ich, sind die Leistungen bei weitem nicht so schlecht, wie der Tabellenstand es ausdrückt. Man muss aber auch klipp und klar sagen, dass, ich zitiere dann immer gerne Peter Stöger, der in der letzten Abstiegssaison vom FC gesagt hat, wenn immer ein bisschen fehlt, fehlt am Ende halt ziemlich viel. Und das ist aktuell der Fall. Also es ist immer 5%, die ein bisschen dem FC abgehen, um dann letztlich auch erfolgreich den Platz verlassen zu dürfen.
Mit welcher Zielsetzung ist man denn eigentlich konkret in die Saison gegangen oder was ist auch immer noch die Zielsetzung? Also geht es nur über den Klassenerhalt oder was haben Baumgart und die sportliche Führung da vor Beginn der Spielzeit konkret formuliert?
Ich glaube, mittlerweile ist das Ziel nur noch in der Liga bleiben. Ich glaube, alles andere ist vermessen bei dem Saisonstart und den Problemen, die die Mannschaft bis jetzt gezeigt hat. Ich glaube auch, dass das, muss man einfach auch sagen, die Einstellung war, die auch vor der Saison vorgeherrscht haben. Also natürlich sagt Steffen Baumgart nicht, ja, 15. reicht komplett aus. Also jeder, der ihn kennt, weiß, dass da natürlich ist, dass er möglichst erfolgreich die Dinge abschließen will. Aber man muss realistisch sein und auch im Umfeld war man realistisch, gerade mit dem Aderlass, den man jetzt in den letzten 2-3 Jahren zu verzeichnen hat, auch aufgrund finanzieller Probleme, dass es nur um den Klassenerhalt geht und nichts anderes. Vor der Saison haben uns mit Elias Giri und mit Jonas Hector, glaube ich, die zwei, ja, ich würde sagen, prägendsten Figuren dieser Mannschaft verlassen und das, ohne es wirklich auf dem Niveau auffangen zu können, auch finanziell, da geht's darum, 15. zu werden und nichts anderes. Ich glaube, das ist jedem bewusst eigentlich.
Jetzt hast du ja gerade schon die finanzielle Situation angesprochen, so ein bisschen. Vielleicht, um da noch näher drauf einzugehen, ist das letztendlich auch der alles überstrahlende Grund, weshalb man jetzt eben manche Spieler nicht hat ersetzen können in den vergangenen Jahren oder jetzt auch ganz konkret mit einem Elias Giri, mit einem Jonas Hector, der ja seine Karriere beendet hat?
Ja, ist, glaube ich, der ausschlaggebendste Faktor. Es ist nicht der alleinige Faktor, warum die Mannschaft Substanzverlust hingelegt hat. Also ich glaube auch, dass man auf dem Transfermarkt aus diversen Gründen nicht immer glücklich agiert hat. Gerade in der Offensive, wenn man sich die Transfers von Sagisa Damian und Steffen Tigges anguckt, wo schon Geld in die Hand genommen wurde, jetzt nicht horrende Summen, aber schon Ablösen bezahlt wurden. Bis jetzt sind das noch nicht die Verstärkungen, die man sich erhofft hat, glaube ich. Aber ja, die finanzielle Situation überstrahlt, glaube ich, einiges. Dazu kommt ja noch die FIFA-Transfersperre, die immer noch im Raum steht, die auch für, ja, ich glaube, 3 oder 4 Monate aktiv war, wo man eben nicht so agieren konnte, wie man wollte und ich glaube auch ein paar Absagen gekriegt hat, die man vielleicht lieber nicht gehabt hätte. Und das führt halt alles zu diesem Puzzle, das derzeit so aussieht, dass der FC Tabellenletzter ist.
Wie ist der Stand da in dieser ominösen Transfersperre, in der ganzen Causa da mit Ljubljana, darum ging es ja, ne?
Genau, aktuell ist es so, dass die Sperre ausgesetzt ist, es wird vom KAS verhandelt, ich glaube die ersten Verhandlungstage sind absolviert, wo beide Seiten ihre Schriftsätze und ihre Zeugen eingereicht haben und es wird ein Urteil geben noch in diesem Jahr, davon gehe ich aus, also wahrscheinlich irgendwie so Richtung Anfang Dezember ist die Timeline. Bis dahin kann der FC so agieren, wie er agieren möchte. Das Problem ist halt dann, dass die Spieler nicht registriert werden könnten, falls wir im Winter Spieler holen wollen würden. Ja, vielleicht gibt es noch eine außergerichtliche Einigung. Ich glaube, beide Seiten werden am Ende vermutlich nicht das bekommen, was sie gerne hätten. Ljubljana nicht die horrende Millionenablösesumme für einen 15-Jährigen, der es damals war, oder 16-Jährigen. Und der FC vielleicht eine Transfersperre oder halt nur reduzierte Transfersperren. Dementsprechend muss man da halt abwarten. Und es ist tatsächlich ein Wabonspiel, auch mit der Planung im Sommer gewesen, dass man eben nicht darauf gesetzt hat, so für den Fall, dass wir ab Winter nichts mehr verpflichten können, holen wir jetzt schon, sondern dass man auch aus finanziellen Gründen natürlich sich leider zurückhalten musste.
Also neben dem Platz, das noch ein Thema, was da weiter schwelt. Kommen wir zurück zum Geschehen auf dem Platz. Jetzt hast du eingangs schon so ein bisschen erwähnt, ihr habt ja jetzt bis auf Bremen das Auswärtsspiel, glaube ich, hast du benannt konkret, eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, auch gegen viele Gegner agiert, die gut in die Saison gekommen sind. Jetzt habt ihr mit Steffen Baumgart einen Trainer, der ja auch trotz dieser misslichen Lage enorm fest im Sattel sitzt, muss man sagen. Also mit ihm scheint ihr dann doch jemanden gefunden zu haben in den vergangenen Jahren, anders als wir in Mönchengladbach, der zum Verein passt, oder?
Ja, das muss man sagen. Also ich glaube, er hat ein Riesen-Standing sich nicht nur erarbeitet. Ich glaube, er ist mit viel Sympathie hier schon empfangen worden. Kann mich erinnern, ganz um die Ecke beim Testspiel gegen Fortuna Köln. Das war sein erstes Spiel in Köln quasi. Da wurde er schon mit Sprechrufen bedacht und sowas. Daher glaube ich schon, also er sitzt fest im Sattel. Gibt auch kaum eine Alternative. Also wie gesagt, der FC ist finanziell sehr, sehr, sehr schwierig dran derzeit. Natürlich könnte man, wenn man müsste, aber ich glaube, dass das natürlich auch eine Rolle in den Gedankenspielen spielt. Und ja, also ich glaube, den Trainermarkt kennt man in Mönchengladbach was besser als in Köln in den letzten Jahren. Und ich glaube, so toll sieht es halt nicht aus für einen vielleicht allerhöchstens Mittelklasse-Club, den der FC derzeit darstellt, der dann vielleicht auch noch sportliche Probleme hat zu der Zeit. Von daher glaube ich, dass das Thema erst relativ spät auftreten wird, je nachdem, wie die nächsten Wochen bis zur wahrscheinlich nächsten Länderspielpause dann laufen werden.
Leider Gottes muss man jetzt aus Mönchengladbacher Sicht auch sagen, dass ja Steffen Baumgart eine ordentliche Bilanz hat im Derby. Also da sah es ja schon mal zeitweise deutlich schlechter aus für euch. Kommen wir konkret auf den Sonntag zu sprechen. Wieso die Gemengelage? Erstmal vielleicht personell und auch generell, was jetzt so das Umfeld betrifft, nachdem man jetzt auch die Länderspielpause gerade noch hat und ja auf diesem letzten Tabellenplatz steht, ausgerechnet vor diesem Spiel.
Ich glaube, personell wird sich nicht viel geändert haben von vor der Länderspielpause. Also Marc Uth vielleicht mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen Fall für den Kader. Ich weiß aber nicht, ob man da zum x-ten Mal was überstürzen will, um ihn dann nachher wieder 3-4 Monate nicht im Kader haben zu können. Ansonsten ist die Ausgangslage halt klar. Wir sind Tabellenletzter, wir brauchen Punkte. Ich glaube, dass man gerade gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte zu Hause punkten muss. Ich glaube, dass Gladbach schlagbar ist. Jetzt kommt das große Aber, es ist und bleibt ein fucking Derby. Und du hast es ja auch völlig zu Recht angesprochen. Also in den letzten Jahren war es, glaube ich, nicht ganz so übel, wie es sonst immer war. Aber ich kann mich auch an Zeiten erinnern, so Anfang 2010 oder sowas, wo wir 3, 4, 5 Mal in Folge richtig Haue bekommen haben. Und die Derby-Bilanz spricht, glaube ich, auch für sich, wenn man sich das mal genauer anguckt. Von daher ist es ein Derby. Die Anspannung ist riesig in Köln, das muss man einfach sagen. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, der Borussia in die Karten spielen kann. Also wäre der Saisonstart normal verlaufen, glaube ich, würde ich den FC würde ich den FC anhand der bisherigen Leistungen zu Hause vielleicht auf Augenhöhe oder gar einen Tick vorne sehen. Aber mit der ganzen Ausgangslage, dass wir gewinnen müssen, vermutlich zu Hause, um Anschluss zu kriegen an die Mittelfeldplätze, wird's eine Nervenschlacht, glaube ich, sogar werden für uns.
Und du hast jetzt anders als ich und unsere Zuhörer sicherlich die ganzen Spiele vom FC verfolgt. Was glaubst du denn, wird's denn für ein Derby? Also wir haben ja irgendwie die verschiedensten Spiele erlebt in den letzten Jahren. Teilweise gefühlt ohne Abwehrreihen gespielt. Mal ihr, mal wir. Dann aber auch einen totalen Langweiler wie das letzte 0-0 im Derby, wo Daniel Farke, unser damaliger Coach, im Prinzip danach mit zufrieden war, was keiner so richtig verstehen konnte. Also wie gehst du da rein und was erwartest du für eine Partie am Sonntag?
Ich glaube tatsächlich, ich hoffe, dass es ziemlich ähnlich werden wird wie das letzte Heimspiel, das 0-0. Also nicht, weil es unfassbar langweilig war, sondern weil ich glaube, wir ziemlich viel von dem kontrolliert haben, was Borussia auf den Platz bringen kann an Stärken. Die Einstellung mit dem, wir waren zufrieden damit, das hat sich irgendwie bei Gladbach durchs ganze Spiel gezogen, fand ich, dass man halt sagt, so, das 0-0 reicht uns oder der Punkt reicht uns, und wenn was vom Laster fällt, dann nehmen wir es gerne mit, aber viel Risiko gehen wir nicht. Ich glaube, dass der FC anders rangehen muss. Wie gesagt, die Punktesituation ist bekannt. Ich glaube, dass auch Steffen Baumgart keiner ist, der sich versteckt, also selbst in Leverkusen, wo wir dafür dann halt in der zweiten Halbzeit auch mehr oder minder gnadenlos abgestraft wurden, weil der Gegner halt Räume und Plätze vorfindet, die man vielleicht bei 0-2, 0-3 dann nicht mehr ganz so gibt in so einem Spiel. Daher glaube ich, dass der FC dominieren möchte, aggressiv sein möchte. Also ich glaube, dass es eine intensive Partie werden muss auch. Also dass der FC bestimmen möchte, wo es lang geht. Und dann wird man sehen müssen, wie weit die Qualität der Mannschaft und auch das Nervenkostüm der Mannschaft dann und die Fans draußen den Verein irgendwie tragen können oder die Truppe.
Stichwort die Fans draußen. Jetzt war das Derby in den letzten Jahren auch durchaus hitzig auf den Rängen. Es ist mal mehr, mal weniger passiert, um es mal so zu formulieren. Ist denn dieses Jahr da mit einem normaleren Derby oder einem Derby der normalen Art zu rechnen oder ist schon irgendwas in Planung, was man so hört in der Stadt? Schaukelt es sich erneut hoch oder womit rechnest du ganz persönlich?
Ja, wenn man vom Derby der normalen Art spricht, müsste ja viel passieren eigentlich. Ich glaube, das Unnormale ist ja eher, dass es ruhig bleibt. Nee, nichts gehört. Also ich glaube, dass das letzten Derbys haben auch gezeigt, glaube ich, dass so ein bisschen das ganz große Feuer, das so in den so vor 10, 15 Jahren in der Partie war, ein bisschen raus ist. Ich glaube, dass trotzdem beide Fanlager irgendwas versuchen werden, vermutlich, gehe ich mal von aus, ohne es genau zu wissen. Von daher, ja, es ist, ich hoffe darauf, dass es einfach ein Derby wird, ne? Mit viel Emotionen, mit viel Support von draußen, mit hoffentlich dem richtigen Sieger am Ende, aber halt eben auch ein Sieger auf dem Platz und dass das die Schlagzeilen schreibt und nicht irgendwelche Rundum-Geschichten, dass wieder irgendwas passiert ist oder dass was weiß ich nicht, sich zugetragen hat, von daher.
Auf vieles, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, können wir uns einigen. Sicherlich nicht beim Sieger. Da werden wir jetzt ungeeint hier rausgehen. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Information zum FC. Ich denke, wir haben so einen guten Gesamtüberblick bekommen. Und ja, ich wünsche dir und deinen Leuten auch auf jeden Fall ein friedliches Derby, ein gutes Derby. Und am Ende kann ich natürlich nur mir einen anderen Sieger wünschen.
Ja, das habe ich erwartet. Von daher hoffe ich trotzdem drauf, dass meine Seite das Ding gewinnt und danke auf jeden Fall für die Einladung hier.
Danke dir, Thomas, und dann vielleicht bis zur Rückrunde. Mach's gut.
Ciao.
Das war also Thomas Reinscheid, Chefredakteur von fc.com. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und natürlich auch hier nochmal ganz klar formuliert, es zählt natürlich nur ein Ergebnis am Wochenende, am Sonntag, und das ist ein Auswärtssieg. Jonas, jetzt zum Abschluss, wie ist denn so deine Gefühlslage abseits aller möglichen Verletzungsproblematiken, abseits des Gegners, wie gehst du in dieses Derby rein? Es ist ja wirklich dann für uns Fans, es ist einfach keine Floskel, es ist ein ganz, ganz besonderes und ein viel wichtigeres Spiel als viele andere in der Saison.
So ist es. Also ich bin ja so sozialisiert und aufgewachsen, dass das Derby immer für mich so ein absolutes Highlight war. Noch zu Zeiten, wo es ein bisschen mehr Krawall gab ums Stadion herum. Also tatsächlich habe ich aufs rein Sportliche betrachtet ein ziemlich gutes Gefühl. Ein Gefühl, was ich schon länger nicht mehr hatte, sage ich jetzt ganz ehrlich. In der vergangenen Saison mit der ganzen Auswärtsbilanz, ja auch generell, wie unsere Mannschaft aufgetreten ist, da hatte ich jetzt nicht so diese Zuversicht, dass wir dieses Derby entsprechend annehmen, auch wenn es am Ende dann doch gut für uns ausgegangen ist. Ne, ist mal, ich denke, es war ein neues Auswärtsspiel. Das Heimspiel war ja absolut top, da gibt es ja gar nichts zu meckern. Ja, aber diese Mannschaft, so wie sie sich aktuell zeigt in dieser Saison und sich entwickelt hat, mit den Charakteren, auch wo wir gerade noch über die, vorhin noch über die Personalien generell gesprochen haben, wie wir die Mannschaft aufstellen wollen, da merkt man eigentlich, wie breit der Kader inzwischen geworden ist, dass da so ein richtiger Konkurrenzkampf entstanden ist einfach, was so für eine gute Moderation insgesamt spricht, der Mannschaft betreffend. Ja, also natürlich gehe ich von nichts anderem aus als ein Sieg und habe bisher nie so ein gutes Gefühl vor so einem Derby gehabt. Mal abgesehen jetzt von der Zeit, wo wir mal so einen anderen Schweizer an der Seitenlinie stehen hatten.
Ganz grundsätzlich muss man auch sagen, ich erwarte mir eben ein Derby, das deutlich mehr Feuer bietet und auch deutlich mehr Offensivwillen als das letzte in Köln. Also das habe ich ja auch im Gespräch mit Thomas angesprochen. Also das ist mir auch ein Anliegen, ne? Dass es da einfach ein bisschen mehr knallt. Also auf jeden Fall auf dem Platz als dieses fade 0-0. Natürlich spiele ich lieber 0-0 als dazu verlieren. Das ist klar. Aber da fehlte mir irgendwie so der letzte Biss. Das wird hoffentlich jetzt an diesem Sonntag anders.
Dafür sind die beiden Mannschaften, wie gesagt, Köln steht mit dem Rücken zur Wand. Sie müssen quasi gewinnen, nicht nur weil es ein Derby ist, sondern weil sie auch die Punkte brauchen. Ich glaube, danach kommt Leipzig zum Beispiel, also auch das wird nicht besser für sie dann. An der Stelle auch gar kein Mitleid. Und wir haben halt diesen Fußball vor allem mehr auf Fokus-Umschaltspiel, auch mit Pressing-Elementen, Ballbesitzphasen, mit Spielertypen, die auch mal ein bisschen wehtun, ein bisschen mehr Tempo reinbringen, mehr Direktheit reinbringen. Ich glaube, das alles ist deutlich zuträglicher für so ein Derby als dieses, ja, ist so blöd, dass ich es immer wieder abwertend sagen muss, aber ich fand dieses Ballgeschiebe in der vergangenen Saison einfach nur ätzend. Das hat nichts mit einem emotionalen Fußball, wie ich ihn verstehe, zu tun. Und deswegen glaube ich auch, wie du es sagst, und hoffe auch, dass das halt wieder ein richtiges Derby mit Derby-Charakter wird.
mit einem positiven Ausgang für Borussia Mönchengladbach von 1900. Nur das zählt, der Derby-Sieg am Sonntag. Wir hoffen darauf, dass wir in der nächsten Folge, dann Anfang der nächsten Woche, genau darüber sprechen werden. Danke dir, Jonas, hat wie immer Spaß gemacht. War jetzt auch ein gutes Comeback nach der Urlaubszeit und jetzt kann es weitergehen. Jetzt geht es ja wirklich direkt in die Vollen. Danach folgt ja der Heidenheim-Doppelpack, dann geht es nach Freiburg mit Fabian zum Auswärtsspiel. Gegen Heidenheim bin ich auch im Stadion endlich mal wieder bei einem Heimspiel. Also von daher, ich freue mich drauf auf die nächste Zeit.
Ja, also vor allem der Doppelpack mit Heidenheim wird natürlich sehr spannend. Bin ja bei beiden Spielen auch im Stadion dann.
Bestens, und dann werden wir dich hier in der einen oder anderen Folge natürlich wieder hören. Danke fürs Zuhören hier beim Pfostenbruch, dem Gladbach-Podcast. Wir sind auf allen Plattformen, auf allen gängigen Podcast-Plattformen natürlich abrufbar. Und wer noch keine 5 Sterne hinterlassen hat bei Spotify oder Apple, der tut das genau jetzt. Denn jetzt ist Zeit dazu, die Folge ist vorbei. Bis nächste Woche, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.